Soften Zucker, Konflikte sind sexy. Der Soundsnack von Christoph Maria Michalski. Er macht somit das Schwierige möglich, glücklich leben mit Konflikten. Hallo liebe Zuhörenden an digitalen Endgeräten. Ich habe heute einen besonders Schmankerl für euch, einen wahnsinnigen Ohrenschmaus. Und zwar befinde ich mich in einem ganz besonderen Ort mit einem ganz besonderen Menschen. Und am besten stellt er sich jetzt mal tonal vor. Leicht zu erkennen, eine Orgel. Ich freue mich, mit Daniel Skibbe im Podcast zu sein, an einem ungewöhnlichen Ort, nämlich einer Kirche. Daniel, kurz vielleicht mal sozusagen, woher stammst du, was bist du, so 2, 3 Sätze zu deiner Biografie bitte.
Ja, mein Name ist Daniel Skibbe, ich bin studierter Kirchenmusiker. Viele, denen ich so immer begegne, sagen vielleicht manchmal auch zu Recht, wie Kirchenmusik, das kann man studieren. Ja, das ist ein ganz ordentlicher Studiengang mit Bachelor und Master. Ich habe auch den Master gemacht. Ich bin gebürtiger Mellocker, also komme hier aus Melle. Bin nach dem Studium 2 Jahre in Bremen gewesen und 1,5 Jahre in Goslar und Bad Harzburg, war dort als Kirchenmusiker tätig und bin jetzt hier wieder zurückgekommen in meine Heimatstadt, ja, nach Melle, und bin jetzt tätig in der, das ist das Interessante, in der katholischen Kirchengemeinde St. Matthäus. Eigentlich bin ich Regionalkantor fürs Bistum Osnabrück und bin selbst aber evangelisch.
Okay, aber Regionalkantor klingt ja schon ziemlich gewaltig. Aber da kommen wir gleich später noch drauf.
Ja, das stimmt.
Mit dem Einleitungsstück könnte es sein, dass bestimmte Leute es wiedererkannt haben und gesagt haben, Moment, das kenne ich auch nicht aus der Kirche. Zufällige Ähnlichkeiten mit vorhandenen Stücken könnten eventuell passieren, sind aber nicht beabsichtigt gewesen.
Richtig, genau.
Ich kenne dich aus deinen Orgelkonzerten, und was mich daran fasziniert als, Anführungszeichen, Hobbymusiker ist, du hast die Gabe der Improvisation. Das heißt, ich könnte dir im Prinzip irgendwas vorsingen, vorzwitschern, irgendwie ein Stück nennen. Du brauchst nur eine Liedzeile, du brauchst eventuell nur die ersten Notenanfänge und kannst dann in verschiedenen Tonarten, in verschiedenen Genres, in verschiedenen Komponistenarten und Weisen das spielen. Das finde ich also erstmal faszinierend, deshalb habe ich dich ja gebeten, und nochmal ganz herzlichen Dank, dass du mir erlaubt hast, sozusagen hier auf diesen ehrwürdigen Brettern unter den Orgelpfeifen zu sein.
Sehr gerne.
2 Sachen nochmal sozusagen, das teilt sich für mich auf, ja, in Handwerk und in Talent. Handwerk hast du schon gesagt, du hast das also richtig gelernt, aber eine gemeinsame Wurzel haben wir im pädagogischen Bereich, habe ich noch so in Erinnerung.
Da hast du recht. Genau, ich habe nämlich meine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher zunächst.
Also was Anständiges gelernt.
Also ich habe was Anständiges gelernt, ja. Man braucht ja auch was Anständiges und Bodenständiges, und dann kann man sich entfalten. Ne? Mhm. Genau, und habe 8 Jahre in dem Erzieherberuf gearbeitet, auch im Kindergarten, und habe dann gesagt, ach Daniel, du machst einfach viel zu wenig Musik, weil als Erzieher, das werden die meisten nachvollziehen können, da sitzt man nicht nur im Kindergarten und singt und musiziert und macht, man hat viele, viele andere Aufgaben. Und so habe ich mich nochmal entschlossen, ein Kirchenmusikstudium anzuhängen. Aber 8 Jahre im Kindergarten.
Aber Instrumente hast du schon seit frühester Kindheit gespielt?
Ja, Instrumente habe ich schon seit frühester Kindheit gespielt. Also ich sage mal so, als meine Eltern merkten, das ist eine ganz interessante Geschichte. Also ich sage mal so, naja, mit Fußballspielen hat der Daniel das nicht so. Also war ja früher immer so. Ne? Ja, Jungs spielen Fußball, Mädchen, ja, weißt du ja, ne? Mhm. Aber mit Fußball spielen hat das so nicht, aber er ist musikalisch. Ich hatte zu Hause so eine ganz kleine Orgel stehen, war vielmehr so ein Keyboard, und ich habe angefangen, habe mich dran gesetzt und habe mir, also die ersten Lieder, die ich konnte, waren Weihnachtslieder, gehört, nachgespielt, und ja, so bin ich in die Musik gekommen. Jetzt komme ich aus weder einem, ich sag mal, religiösen noch musikalischen Haushalt, also so diese typischen, ich sage jetzt mal, U-Boot-Christen, ne? Man geht Weihnachten zur Kirche, Und musikalisch waren auch nicht so viele. Und da hat man gesagt, gut, der Junge ist musikalisch, der kriegt jetzt Keyboardunterricht und der geht bei uns in Westerhausen im Fanfarenzug. Alles Sachen, die ich sag mal, mit Kirchenmusik noch nicht richtig was zu tun haben, aber damit habe ich begonnen und bin dann irgendwann zum Konfirmandenunterricht gekommen, wo ich gar nicht hin wollte. Ich habe gesagt, nee, also so Quatsch, habe ich keine Lust drauf, mache ich nicht. Meine Eltern haben gesagt, okay, dreimal gehst du zum Konfirmandenunterricht, wenn es dir da nicht gefällt, nehmen wir dich raus.
Guter Deal.
Guter Deal. Und dann habe ich zum ersten Mal diese Orgel gehört. Ja, und da ist es geschehen. Habe ich gesagt, ich kann Keyboard spielen. Ich habe ein paar Vorkenntnisse im Fanfarenzug, auch weil das alles so ein bisschen, ich sag jetzt mal, so in Spielmannszügen oder so, auch Keyboard-mäßig, es ist ja noch nicht das Studium, es ist ein bisschen laienhaft, es hat mich aber unheimlich weit gebracht. Und ich habe mich dann in diese Orgel verliebt und gesagt, das will ich auch. Die Anfänge waren dann natürlich etwas schwierig, weil man halt nur vom Keyboard-Unterricht kam. Und Keyboard, wer sich damit so ein bisschen auskennt, so mit Single-Finger-Akkorden, ist ganz was anderes wie Orgelspielen. Hatte dann also meinen ersten Klavier, meinen ersten Orgelunterricht. Und was mich dann noch sehr begeistert hat, war der Gesang. Ich habe bis dahin nicht gesungen. Und so hat sich das im Prinzip alles entwickelt. Also alles, was ich eigentlich gar nicht wollte, religiöse Musik, also Konfirmandenunterricht, Gottes Willen, lass mich damit doch in Ruhe. Das hat mich aber irgendwie, ja, dreimal Konfirmandenunterricht und ich war hin und weg.
Bekehrt, könnte man sagen. Also es war sozusagen wirklich so ein du hast über die Liebe auf den ersten Blick, klingt das ja so nach dem Motto, du hast die Orgel gehört und dachtest, wow.
Ja, das möchte ich auch spielen.
Das möchte ich gerne auch spielen. Gut, dann hast du den lobenswerten Umweg über die Erziehung gemacht. Und was hat dich dann dazu bewogen zu sagen, ich setze jetzt komplett auf die Musik?
Ich glaube, was ich schon immer viel neben meiner Ausbildung und auch während meiner Arbeit als Erzieher gemacht habe, ich fing eigentlich in der Realschulzeit schon an, dass ich Orgel gespielt habe und viel Chöre geleitet habe. Also ich habe angefangen mit dem Kirchenchor, mit dem Gospelchor und auch mal mit dem Kinderchor und alles Mögliche, habe selbst gesungen, habe im Solistenquartett gesungen und habe viel nebenbei gemacht und war die Abende einfach auch durch Chorproben viel unterwegs. Ich weiß nur, irgendjemand sagte mal zu mir, also deine Erziehertätigkeit und dann jeden Abend da irgendwie Chorproben oder so, das hältst du nicht lange durch. Du bist jetzt zwar noch jung, also als das damals so mit, ich sag mal, 18, 20 war, aber das hältst du nicht lange durch. Und es wurde dann irgendwann immer mehr, man hat sich mehr um die Musik gekümmert. Ja, und da hat man dann irgendwann gesagt, so, jetzt schwenke ich halt nochmal um. Aber auch diese Liebe zur Pädagogik ist eigentlich immer geblieben.
Da kommen wir später noch dazu. Jetzt ist es, finde ich, sozusagen Zeit für ein weiteres Lied.
Ja.
Wie wäre es mit einem Volkslied? Eine Improvisation über ein Volkslied. Ich gebe dir vollkommen freie Hand, in welche Klangwelten uns du entführen wirst.
Ja, okay. Dann, ich habe letztens mit meiner Kinderkantorei, haben wir auch ein Volkslied gesungen und da kam ein Junge an, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 11, 12 Jahre alt, hat gesagt, boah, das ist aber ein schönes Lied. Ich verrate es noch nicht.
Wunderbar.
Vielleicht erkennt es ja jemand.
Lassen das mal offen, was es war, damit die anderen ja auch noch ein bisschen was zu rätseln haben.
Genau.
Aber ich wollte, glaube ich, deutlich, die Melodie war zu hören, aber kunstvoll umwoben mit dem improvisatorischen Talent. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Stichwort. Das eine ist die Ausbildung. Du hast also nochmal einen Bachelor gemacht. in der, wie heißt die bitte die Schule in Herford?
Hochschule für Kirchenmusik in Herford, Witten mittlerweile sogar.
Ja, ich wollte nichts Falsches sagen, um nichts zu sagen, keinen akademischen Streit vom Zaum zu brechen. Bachelor gemacht und dann auch den Master. Wie lange hat das insgesamt dann gedauert?
7 Jahre, 14 Semester.
14 Semester. Ja. Ja, so. Und dann hast du ja deine Station gemacht, bist jetzt wieder zurückgekommen. Genau. Das war also der handwerkliche Teil. Jetzt kommen wir sozusagen zum Talentteil. Ich bin ja selber an der Musikhochschule in Rhythmik ausgebildet und habe dafür Bewegungszwecke Klavierimprovisation gelernt. Ich sage gleich und gebe das auch mit tiefster Seele zu, nicht auf dem Niveau, wo ich das ich gerade von dir kenne und gerade gehört habe. Also Hut ab, Chapeau von meiner Seite aus. Was gibt es da irgendwie so, kann man das lernen? Gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks? Das ist ja so in unserer heutigen Welt so nach dem Motto, geht das? Ich kann auch mit der Antwort leben, wenn es heißt, nee, das kann man nicht, das muss man haben. Wie ist denn dein Standpunkt dazu?
Also mein Standpunkt dazu ist, jeder kann das lernen. Es ist wirklich, es gibt ganz viel Handwerkszeug, was man erlernen kann, also in der Improvisation. Da gibt es verschiedene Bücher zu. Das kann man sich alles aneignen. Ich sag mal so, es ist genauso schwer wie jedes andere Studium auch. Ne? Oder wir müssen ja gar nicht von einem Studium ausgehen, auch in der Ausbildung. Man kriegt ja gewisses Handwerkszeug mit und man könnte es lernen. Würde man sich da hinsetzen, wenn jemand das lernen möchte, würde man sagen, so, wir gehen das mal durch. Ich sage jetzt mal ganz blöd, man fängt dann an, was ist eine Note? Es gibt Notenwerte, es gibt eine Tonleiter, es gibt Harmonien. Und diese Harmonien, die haben so gewisse Abfolgen und so das, was die meisten vielleicht noch so kennen aus der Schulzeit, ist dann sowas wie Tonika, Dominante, Subdominante, dass man sich in den Tonarten zu Hause fühlt. Aber vielleicht werden jetzt auch einige deiner Hörer schon sagen, guck mal, jetzt schalte ich schon wieder.
Genau, jetzt ne? kommt das Thema Blockflöte.
Genau. Das ist auch überhaupt kein Problem. Das würde mir genauso gehen, wenn ich in irgendeinem anderen Studienzweig bin. Irgendwie Informatik. Ich tue mich mit Technik immer ein bisschen schwer. Wenn da jemand sagt, ja, du kannst doch dieses und dieses Kabel nehmen, dann kriege ich schon eine Krise. Also es gehört eine ganze Menge Handwerkzeug dazu. Man kann es lernen. Das glaube ich ganz sicher und das könnte auch jeder. Die Frage nach dem Talent ist natürlich für mich, also es gibt ja Leute, die sagen, da brauchst du Talent zu, das muss dir in die Wiege gelegt sein. Und ich glaube, Talent ist da auch so ein bisschen gleichzusetzen mit, dafür interessiere ich mich jetzt besonders, ja. Das ist mein Steckenpferd, das ist meine, ich sag mal, meine Profession. Und dann beschäftigt man sich damit und ich glaube, dann, das ist auch das, was ich immer gemacht habe, ich habe mich viel mit der Improvisation beschäftigt. Es gibt viele Leute, die gehen, also auch Organisten, die gehen den klassischen Weg. Da setzt man sich hin und kriegt von Kinderschuhen an beigebracht, wie spiele ich Klavier. Da sitzt das C und die nächste Note heißt D und die nächste heißt E und so weiter und so fort. Und ich glaube so ein bisschen, wir haben ja vorhin schon über meine Vergangenheit gesprochen, dieses Keyboard-Spielen, das war ganz viel mit Improvisation. Ich habe mir ganz viel einfach selbst beigebracht. Ich habe meine ersten Gottesdienste gespielt, da konnte ich noch nicht mal den Bassschlüssel lesen. Da habe ich mich hingesetzt und wie funktioniert das? Wie kann die Gemeinde mitsingen? Ich habe angefangen, im Altenheim zu orgeln, kleine Gottesdienste, Andachten zu begleiten. Und ich glaube, das ist einfach, du hast dich damit beschäftigt, wie andere Leute ihr Hobby nachgehen. Und natürlich muss dir das dann gefallen, weil sonst kannst du dein Talent nicht ausleben. So wie der Fußball, ne, wo meine Eltern gesagt haben, mit Fußball spielen hat das nicht so. Ja, da brauche ich mich nicht mit beschäftigen, ich brauche nicht laufen. Und ich glaube, das ist so, dass ja, man hat dieses Talent, man hat da eine Begabung für und nutzt die einfach aus.
Für mir liegt die ganze Zeit schon auf der Zunge das Wort Leidenschaft.
Leidenschaft, ja.
Also ja, wir könnten auch was positiv überhöhen, eine Besessenheit, dich für eine Sache wirklich so zu interessieren, wie du gerade gesagt hast. Du hast diese Orgel gehört und hast gesagt, das will ich auch. Und dann war dein Interesse geweckt und dann hast du dich da reingefuchst und hast auch gesagt, verschiedene Genres kennengelernt, auch verschiedene Spielarten oder ähnliches. Und das ist sozusagen auch mein, was ich so von vielen Klassikern kenne, die sagen einfach mal, ohne Noten kann ich nicht spielen. Was gar nicht bewerten gemeint ist. Das ist sozusagen, also wenn jemand sozusagen Interpretation von einem Chopin-Stück machen kann, kann ich nur sagen, gnadenlos, göttlich, wunderbar. aber der ist quasi nicht in der Lage, Eigenes zu schaffen.
Genau, so würde ich das auch sehen. Und ich glaube, es hat wirklich so ein bisschen was damit zu tun, woher kommt man? Wenn man, so wie ich, diese Chance einfach hatte, ich darf da jetzt einfach mal ein bisschen, ich sage jetzt mal wirklich dieses Wort drauf, rumklimpern und ausprobieren. Ich glaube, dann hat man da ganz anderen Zugang zu, als wenn man Noten dahin kriegt und kann sich an etwas festhalten. Da weiß ich ganz genau, so, da muss ich den Ton spielen und das übe ich jetzt so lange, bis ich es kann. Und bei der Improvisation, da gehört ja einfach ein bisschen mehr Kreativität dazu. Da setzt man sich hin, hat vielleicht so eine Melodie, wie eben, und sagt, man kann ihn jetzt daraus machen. Ne? Es gibt ja auch, also ich sag mal so, es gibt ja auch Menschen, die behaupten, ja gut, der braucht ja für den Gottesdienst nicht mehr üben, der improvisiert ja und macht das alle so. Mhm. Nein, natürlich wird eine Improvisation auch vorbereitet. Du musst dich genau da so warm halten, aber du spielst halt mehr mit dieser Kreativität. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Und ich habe das auch ganz viel in der Hochschule erlebt. Wir hatten beide Fächer, also einmal liturgisches Orgelspiel, das ist Improvisation, und einmal künstlerisches Orgelspiel, also Spiel nach Noten. Bach, Mozart, Reger, was auch immer. Und es waren ganz viele, die einfach das künstlerische Orgelspiel viel lieber gemacht haben, weil sie wahrscheinlich auch daherkommen, ich spiele nach Noten, und die dann immer gesagt haben, Kommilitonen von mir, oh nein, ich habe gleich wieder LO, liturgisches Orgelspiel, Improvisation. Die haben das, ja, gehasst ist vielleicht das falsche Wort, das haben die einfach nicht gerne gemacht. Und ich war halt immer andersrum. Ich habe immer, lass mich mal meine Noten bloß in Ruhe. Ich mache lieber mein eigenes Ding. Okay, ja, aber ich habe da halt mehr den Schwerpunkt drauf gesetzt, weil ich es einfach auch schon jahrelang schon vor dem Studio einfach auch praktiziert habe. Also mein Talent ausgelegt habe, meine Leidenschaft.
Das möchte ich jetzt nochmal zur Verdeutlichung sagen. Es geht nicht um eine Bewertung, was jetzt besser oder was schlechter ist. Das sind beides Fähigkeiten, die auf einem grundsoliden Handwerk beruhen und dann in unterschiedliche Dinge sich teilen. Das eine ist die Werktreue, die Interpretation vorhanden, und das andere ist aus sich selber Schaffen heraus. Und das ist beides eben Musik. Da kommen wir gleich auch nochmal zu, was sozusagen Musik allgemein bedeutet. Aber ich finde, es ist wieder Zeit für ein kleines Stück. Und wir haben gerade die Europameisterschaft gehabt, und Europa ist ja auch ein großes Thema, und wir haben hier eine Europa-Hymne. Wenn du freundlicherweise darüber nochmal dein Talent spielen lassen würdest.
Okay.
Anmerkung des Moderators, er registriert gerade noch, das heißt, das Ziehen gibt sozusagen den Ton vor, um das mal ganz einfach auszudrücken. Da braucht man noch ein bisschen Zeit.
Richtig, und das ist das Schöne hier, es ist eine Springladenorgel, die findet man ganz selten. Da muss man wirklich das Register noch so einhaken und auch wieder.
Da kommen wir gleich auch noch zurück. Zu sozusagen, weil wir hier an einer besonderen Orgel sitzen, aber eins nach dem anderen. Also bitte erstmal noch die Musik. Thank you. ist, schiebt er ganz vorsichtig die Register zurück. Es kann ruhig klacken. Das ist quasi live. Genau. Für alle, die es nicht sehen können, und das sind ja die meisten von Ihnen und euch, er hat kein Papier vor sich, außer unserem kleinen groben Ablauf, aber keine Noten. Er hat wirklich quasi improvisiert. Jetzt mal einfach Interesse, wie gleich könntest du das jetzt nochmal spielen?
Ich glaube, mit einem ganz, ganz geringen Anteil gleich. Ich glaube, wenn man das jetzt nochmal spielt, dann würde es anders werden. Man könnte nochmal natürlich die gleiche Registrierung nehmen und dann hätte man nochmal, ich habe es ja jetzt ein bisschen volumiger gespielt, aber wahrscheinlich würde man es ganz anders nochmal hören.
Genau, das ist ja die Improvisation, aus dem eigenen Herausschöpfen, aus dem Moment. Genau. Hängt ja wahrscheinlich auch ein bisschen von der Stimmung ab. Wie spielt das eine Rolle?
Ja. Stimmung ist, glaube ich, ganz wichtig. Es ist aber egal, ob du eine Improvisation hast oder ob du, ich sag mal, künstlerisches Orgelspiel betreibst, also nach Noten spielst. Ich finde, eine Stimmung gehört immer dazu. Das ist völlig egal, ob du jetzt in einem Gottesdienst spielst, bei einer Andacht oder im Konzert. Ich finde, so eine Stimmung gehört immer dazu. Und ich habe auch so manchmal das Gefühl, die kann man von den Leuten spüren. Also ich glaube, es gibt, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen esoterisch an, aber ich glaube es, oder für den einen oder anderen hört sich das esoterisch an, aber ich glaube, es gibt so eine Grundstimmung, das ist wie so ein unsichtbares Band, wo man irgendwie merkt, so jetzt ist, keine Ahnung, kurz vor 8:30, jetzt geht die Werktagsmesse los, hatte ich heute Morgen. Also man spürt das irgendwie, die Leute brauchen jetzt was, ich sag mal, was Fröhliches, was Pompöses oder, glaube ich, eher was Ruhiges. Also ich glaube, da kann man so eine gewisse Stimmung aufnehmen. Und so ist es ja auch bei Liedern, bei Gottesdiensten oder auch in Konzerten, wo man einfach sagt, wenn es ein sommerliches Orgelkonzert ist, wie ich es letztens hatte, dann, glaube ich, erwarten die Leute auch, dass da was Fröhliches kommt.
Was Blumiges.
Ne, so ein bisschen Walzermäßiges mit Schwung hatte ich drin. Und dass da jetzt nicht irgendwie O Haupt voll Blut und Wunden von Max Reger kommt.
Und deine eigene Stimmung, wie spielt die eine Rolle?
Die spielt auch eine große Rolle. Also man muss das wollen. Also wenn man jetzt, ich glaube, daran geht und, oh nee, jetzt schon wieder und nochmal und noch wieder, ich glaube, das fällt unten auf. Ich glaube, man könnte, wenn man das, ich sag mal, den Gottesdienst oder das Konzert aufnehmen würde, dann könnte man hinterher beurteilen, ja, hat er gut gespielt, hat sich, keine Ahnung, nicht verspielt, ist intakt geblieben und was weiß ich, die Leute konnten gut mitsingen. Aber ich glaube auch da, vielleicht nicht über eine Aufnahme, aber auch da merkt man im Konzert oder halt auch im Gottesdienst, ja, der ist jetzt bei uns, der ist für uns da, der begleitet uns, der macht mit und ist nicht abwesend. Das glaube ich schon, diese eigene Stimmung ist wichtig dafür.
Das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt und das hat meiner Meinung nach auch nichts mit Esoterik zu tun. Dieses Gefühl der Professionalität auch jetzt in dem Moment, sich in eine Stimmung zu versenken, die angemessen ist.
Ja.
Und da sind wir wieder so, nach dem Improvisieren kann ja jeder, das kann man auch nach 0,8 Promille da irgendwie so Liedchen spielen. Das kann ich machen. So. Aber letztendlich, das ist ja eine Kunst, was du betreibst. So. Und die bedarf halt eben auch einer inneren Haltung, einer Stimmung, einer Motivation, einer vielleicht auch Demut.
Ja.
Ein viel zu wenig gebrauchtes Wort, meiner Ansicht nach.
Ja.
Sozusagen vor anderen Menschen, vor Stimmungen, vor Situationen, vor der Musik allgemein. Und das ist sozusagen, gehört für mich dann zur Professionalität dazu, dass sich jemand hineinversenken kann in Situationen, ja. Auch wenn man vielleicht mal sagt, oh, ich habe gerade einen schlimmen Zeh oder irgendetwas, was natürlich beim Orgelspielen ungünstig wäre, mit den Füßen, weil da ja auch gespielt wird, die Basslinien. Aber sozusagen, das ist für mich Professionalität. Siehst du das ähnlich?
Ja. Und ich glaube auch so diese Demut vor diesem kunstvollen Instrument. Ne? Also man hat ja wirklich, du hast es ja vorhin zum Beginn schon gesagt, wir sind hier an einem besonderen Ort. Ja, ich spiele nicht einfach irgendwie Blockflöte in meinem Zimmer, im Wohnzimmer oder in der Küche oder wo auch immer oder spiele irgendein Blasinstrument in irgendeiner Kapelle oder so. Ich bin hier wirklich an einem großen Instrument. Mozart hat gesagt, es ist die Königin der Instrumente. Es ist ein besonderes Instrument. Es ist ein besonderer Ort. Es ist die Kirche. Die Kirche, ich sag mal, drückt eine Ruhe aus, eine Besinnung. Und allein schon aber auch hier, jetzt hier oben zu sitzen, ne? Das ist etwas, du bist jetzt hier, aber normalerweise sitze ich hier ganz alleine. Hier kommt kein Gemeindemitglied hoch, hier kommt kein, ja, kein Bürger hoch, also es ist ja auch, siehst ja gerade, du sitzt gerade noch auf einem Stuhl, es ist ja auch nur ein Stuhl da.
Kann ich bestätigen.
Genau. es ist halt, klar, es ist halt dieser besondere Ort einfach hier oben.
Bevor wir zum Instrument kommen, das kann ich ja nochmal sagen, weil es für mich unverfänglicher ist. Das sind Kraftorte für mich. Kirchen sind Kraftorte. Ja. Auch wenn ich jetzt einige mit verprellen sollte, aber ich kann Wünschelrouten gehen. Also ich habe sozusagen eine Sensibilität ausgebildet oder wiederentdeckt. Ich glaube, das kann ja jeder. Altare sind da gebaut, wo besondere Kraftorte sind.
Ja.
So, und Kirchen sind letztendlich nichts anderes als Kraftorte. Und selbst jemand, wenn ihn mit Religion nichts am Hut hat, sobald er eine Kirche betritt, ist eine ganz besondere Stimmung da.
Ja.
So, und das hängt quasi auch mit den Orten zusammen. Ob das jetzt irgendwie ein Wasseradern oder sonst was ist, darüber kann man sich gerne überstreiten. Aber es sind einfach besondere Orte mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Und das merke ich auch mal, wenn ich in so eine Kirche hineinkomme. Das ist eben etwas anderes, als anderswo zu sein. Und jetzt kommen wir nämlich zur Orgel. Das ist ja nicht nur irgendeine Orgel hier. Jetzt lass mal sozusagen deine Orgelkenntnisse bitte blitzen, dass die Leute von dem besonderen Instrument hier gefangen werden.
Ja, okay. Ja, das ist wirklich, das ist eine historische Orgel von 1713. Das ist die Klausing-Orgel hier in der St. Matthäus-Kirche. Die Klausing-Orgel stand zunächst erst in Osnabrück in der Dominikanerkirche. Und als die Dominikanerkirche, ich bin jetzt geschichtlich nicht so bewandert, man möge es mir verzeihen, irgendwann aufgelöst worden ist, hat man doch gesagt, wir hätten doch in Melle eine schöne Orgel und die andere Orgel ist nicht mehr ganz so gut, hat diese Orgel hier halt reingestellt. Und diese Orgel hier wurde restauriert, nach historischem Vorbild. Und das ist das, was diese Orgel so besonders macht, vom Klang her oder auch, ich hatte es eben schon gesagt, von der Bauweise, es ist noch eine Springladenorgel. Das heißt, diese Register, das sind hier so Knöpfe, die ich ziehe, die die Klangfarben ergeben, die muss man so einhaken und muss man auch wieder aushaken. Das gibt manchmal echt so, wahrscheinlich hören das jetzt deine Zuhörer, hoffe ich. Und das ist für jedes einzelne Register, das haben ganz, ganz wenig Orgeln haben das noch. Die meisten sind natürlich alle neu gebaut worden, auch ganz viel mit Elektronik, mit Setzeranlagen, wo du dann nur einen Knopf drücken musst und deine Registrierung kommt automatisch, da sitzt dann so ein kleiner Computer drin. Aber das hier ist richtig noch eine handwerkliche Orgel und das finde ich einfach schön, wenn du auch einfach weißt, was du noch an deiner Orgel einfach hast, deine Register, ich ziehe das raus und
da passiert, ich kann es noch anpacken.
Ja, ja, ja. Und das Schöne finde ich immer so an historischen Klangvorbildern ist halt, dass man gesagt hat, eigentlich jedes Register muss so klingen, dass du es einzeln verwenden kannst.
Kurz unterbreche ich dich, was ist ein Register?
Ein Register ist die Klangfarbe. Jede Klangfarbe hat ein Register. Man hat zum Beispiel hier den, das heißt Prestant 8 Fuß, der klingt so. Entschuldigung, ich hatte die Koppel noch drin. Nochmal, so. Das ist so das Hauptregister der Orgel, ne? Und wenn ich jetzt ein anderes Register ziehe, zum Beispiel den Gedanken 8 Fuß, das klingt mir ein bisschen flötiger. Oder das nächste Register, ein Register ist eine Klangfarbe, ist die sogenannte Trompete. Die klingt so.
Gibt es bei dir nicht auch noch ein ganz besonderes Register, was ganz, ganz selten ist?
Selten, selten nicht. Die ganze Registeranordnung, das gibt es schon an anderen Orgeln auch. Die Prinzipale, die Flöten, die Zungenpfeifen, also Zungenpfeifen sind Trompeten. Eine andere Zungenpfeife ist hier finde ich besonders schön, die Vox Humana. Vox Humana lateinisch heißt menschliche Stimme. Ob das jetzt nach menschlicher Stimme klingt, mag jetzt jeder selber beurteilen, aber die finde ich, die ist einfach schön. Wenn du das dann mit einer leisen Begleitung hast, dann ist es einfach, ich finde, es ist ein traumhaftes Register.
Nachvollziehen. Also ich merke richtig, wie meine Atmung sich beruhigt und eine sofortige Entspannung einsetzt.
Ja, also ich habe das ja immer so, also man zieht halt diese unterschiedlichen Register und erhält unterschiedliche Klangfarben. Ich habe da immer, jetzt Vox Humana, menschliche Stimme, oft immer Menschen im Kopf. Mhm. Dass ich so sage, also dieses Register klingt jetzt wie der und der. Oder dieses Register oder diese Kombination klingt jetzt wie der und der. Manche haben ja auch irgendwie sowas wie Zahlen haben für die Farben oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, wie der Fachbegriff heißt. Es gibt da so einen psychologischen Fachbegriff. Und das jetzt so, diese Kombination, die ich eben hatte, also das klingt für mich wirklich so wie, wie ein Engel. Ne? Ein Engel steht da und verkündet die frohe Botschaft oder sagt, fürchtet euch nicht, siehe, euch ist heute der Heiland geboren. Das ist so für mich, ich sag mal, diese Registrierform.
Gut, habe ich ja gerade mit meinem Bild das,
genau.
Das ruhige, weil es ist ja Seelenbalsam.
Richtig.
Wenn der Engel spricht, ist es Seelenbalsam.
Ja.
Gut, also kommen wir, die Orgel haben wir dann auch gewürdigt, genügend. Ja. Kommen wir noch so zu den gemeinsamen Wurzeln nochmal, und zwar was Musik gerade, und das ist ja eins deiner Steckenpferde in Anführungszeichen, für Kinder und Jugendliche bedeuten kann.
Ja. Was kann, ich glaube, dass Musik für Kinder und Jugendliche viel, also wirklich ganz viel bedeuten kann und dass das zu sehr unterschätzt wird und zu kurz kommt. Ich habe neulich, wo war das denn? Ich weiß es nicht mehr, ob es irgendwie in irgendeinem Bericht war oder ob ich es in der Zeitung gelesen habe. Ich glaube, in Bayern war das, wo man noch den Musikunterricht gekürzt hat, für andere Fächer. Wir sind teilweise so verkopft in unserem Denken. Ja, es geht nur noch, es geht um Leistung, es geht um wie viele Sprachen kann ich Mathematik, kann ich dieses, kann ich jenes, begreife ich Zusammenhänge und immer schneller und schneller und schneller und schneller muss alles funktionieren. Und ich finde gerade so diese kulturellen und gesellschaftlichen Dinge, die kommen einfach zu kurz. Und dafür gehört Musik, gehört für mich damit rein, dass es zu kurz kommt. Wir haben heute auch in unserer medialen Welt natürlich auch viele Vorbilder, wo man so sagt, hat das jetzt noch was mit Musik zu tun? Also ich denke da nur so an Deutschland sucht den Superstar, damals mit Dieter Bohlen. Ja, also was wird da eigentlich mit ausgesagt? Punkt 1, du musst hübsch aussehen. Und da legen wir als Gesellschaft die Maße fest. Punkt 2, du musst aber richtig gut singen können. Und Punkt 3, so diese ganzen Performance darum. Das ist Musik, diese ganzen Performance darum und alles. Und ich glaube so, dieses, wir machen gemeinsam Musik. Ja, da muss nicht jeder der Solist sein, überhaupt nicht. Aber wir singen gemeinsam, wir musizieren gemeinsam. Das ist, glaube ich, was einfach viel, viel zu kurz kommt. Der soziale Aspekt, aber auch der emotionale Aspekt, was du eben gesagt hast, ich fühle mich jetzt beseelt. Also es gibt so viele Leute, die auch Freunde, Bekannte, die dann sagen, na gut, ich gehe nicht in die Kirche, aber zu Daniels Konzert, ja, da komme ich natürlich hin, ist ja mein Freund, da gehe ich hin. Und die gehen so glücklich nach Hause. Die sind, ja, sind so happy, so begeistert und das war so schön und das war so schön und ja, aber das, die kommen dann wegen mir und ich glaube denen auch, dass sie sagen, das ist so schön, aber nehmen sich nicht die Zeit dafür, vielleicht auch mal woanders hinzugehen. Also du kannst mich ja jeden Sonntag hier erleben, sage ich mal, bis auf, wenn ich mal Urlaub habe oder natürlich, ne? Man kann das jeden Sonntag erleben. Es ist auch nicht jeder Sonntag, ist auch nicht perfekt von mir, ne? Das ist klar, das geht ja jedem so. Nicht jeder kann immer 100% geben und du hast vielleicht auch mal dann Sonntage oder auch Konzerte, das ist jetzt völlig egal, wo du nicht mit dir zufrieden bist. Klar.
Hört wahrscheinlich kaum jemand, aber...
Hört wahrscheinlich kaum jemand. Aber ne, die Leute kommen ja und sagen, schön war's. Ne, gut, gibt's bestimmt auch Leute, die sagen, das hat mir nicht so gut gefallen, wenn der spielt, komme ich viel lieber. Das ist ja ganz normal, ne? Das hast du überall. Aber ich glaube einfach, das kommt viel zu kurz und das wird viel zu sehr auch in sozialen Einrichtungen, sprich Kindergärten, Schulen, zu wenig einfach betrieben. Und viele Leute, ich glaube auch gerade aus solchen Gründen, wie Deutschland sucht den Superstar, sagen einfach, ich kann auch gar nicht singen und ich will das auch gar nicht. Es muss nichts perfekt sein. Es geht nicht darum, wer am schönsten singt. Es geht gemeinsam ums Musizieren, um etwas gemeinsam zu machen. Das finde ich auch so schön, wenn du Projekte machst mit Kindern. Ja, da geht es nicht, ich sage jetzt mal, boshaft, wie im Sport, zwei Mannschaften, der eine muss gewinnen. Nein, wir stehen da gemeinsam. Ist egal, ob du ein Orchester hast oder ein Ensemble oder ein Chor. Wir stehen hier gemeinsam und machen ein gemeinsames Projekt und begeistern die Leute. Diese Gemeinsamkeit, die kommt für mich oft viel zu kurz. Und ich glaube, da springen ganz viele Kinder und Jugendliche würden da viel mehr drauf anspringen, wenn man es viel mehr ausweiten würde.
Also das wäre nochmal eine Folge zwischen uns, wo ich mich dann auch noch echauffieren könnte. Ja. Vielleicht noch etwas in direkter Aussage, weil ich bin ja, wie gesagt, Rhythmiklehrer und dieses, ja. Ich habe ja noch die Bewegung damit drin, also Musik und Bewegung als Erziehungsprinzip. Ja. Und dieses, was du gerade gesagt hast, das finde ich nochmal sehr wichtig, möchte ich gerne nochmal kurz unterstreichen, dieses Miteinander, dieses Gemeinschaftliche. Wir sind ein Orchester und da gibt es eben mal eine Stimme, die etwas hervorsticht, dann müssen die anderen mal sozusagen nur schrumm, schrumm, schrumm spielen zur Begleitung, dann tauscht es mal wieder, dann hat jemand vielleicht ein Solo oder ähnliches. Dieses gemeinschaftliche Miteinander etwas erleben und auch gestalten, ohne den Wettbewerbszwang zu haben, besser oder schlechter zu sein. Beinhaltet deine Arbeit auch genau diese Kinder- und Jugendarbeit? Und wenn ja, was machst du?
Ja, genau. Das ist mein, ich sag mal, das ist fast noch mehr Steckenpferd wie das Orgelspielen, weil es ist für mich einfach eine nachhaltige Arbeit, weil ja, es ist einfach so. Ich kann hier in der Kirche, kann ich sitzen und üben und üben und üben. Wenn keiner kommt, kommt halt keiner. Du musst halt wieder mehr an die Menschen gehen. Und der Grund auch, gerade dieser, der Grund, warum ich mich hier beworben habe damals, war, weil man gerne wollte, dass vor allem die Kinder- und Jugendchorarbeit weiterläuft, weiter gestärkt wird. Man hat hier also, das hat man als Kirchengemeinde, sage ich jetzt mal richtig, erkannt, die Kinder- und Jugendchorarbeit oder generell die Kinder- und Jugendarbeit, die ist uns einfach sehr wichtig und die wollen wir weiter vorantreiben. Und so habe ich hier die Kinder- und Jugendkantorei inne. Also geplant ist sogar noch, dass so ein kleiner Spatzenchor davor kommt für etwas jüngere Kinder. Das ist aber alles noch in Planung. Ich bin auch erst ein Dreivierteljahr hier. Das ist für einen Kirchenmusiker nichts. Das ist immer noch Einlebezeit. Und was ich etabliert habe, ist in der Engelgarten-Grundschule Chorklassen. Das heißt, die dritten und vierten Klassen, die haben einmal in der Woche eine Chorstunde zusammen. Ne? Also ich glaube, es sind drei dritte Klassen und drei vierte Klassen, also jeweils drei Klassen. Wir treffen uns dann, also alle dritten Klassen im Musikraum und dann nochmal eine Stunde später alle vierten Klassen im Musikraum und singen gemeinsam als Chor. Im letzten Schuljahr, im Mai, hatten wir ein schönes Konzert hier in der Kirche. Sehr, sehr gut besucht und jetzt gucken wir mal, was wir dieses Jahr machen. Jetzt Sommerferien sind ja gerade erst vorbei. Es geht jetzt am Donnerstag, also morgen erst los. Und aber das ist dann auch so schön, mit den Kindern zu arbeiten, auch in den Chorklassen. oder es ist ja eine Konfessionsschule. Ich komme dann also öfter mal zu den Gottesdiensten hier und natürlich bin ich dann da und spiele die Orgel. Und also die Kinder auch einfach dafür zu begeistern. Ne? Die freuen sich sogar immer. Ich habe die Gottesdienste, es ist ja dann in der großen Kirche statt, also in der neuen Kirche. Da ist eine Orgel mit so einem Schwellwerk, da gehen dann immer Bretter auf und zu, dann wird es laut und leise. Und allein schon, wenn ich dieses Schwellwerk bewege, dann sind die, oh guck mal, die Orgel bewegt sich, oh guck mal, was die da machen, das hört man dann immer. Und das ist so toll. Und wenn du da wirklich, du hast diese 200 Kinder, hatte ich jetzt noch am Dienstag, Anfängergottesdienst, ne, so nach den Ferien. Und dann hauen diese Kinder da, 200 Kinder, und singen einfach kräftig mit. Und du kannst die Orgel voll aufdrehen und man hört sie immer noch singen. Und das ist einfach schön. Ne? Das ist schön. Und ich glaube, wenn die Kinder das nicht mögen würden, würden sie auch nicht mitsingen. Und ich glaube, dass man da die Kinder viel begeistern kann. Ich sag mal so, ich kann nicht alles machen in Melle. Ich kann auch nicht jede Schule bedienen. Aber wenn ich so einen kleinen Teil dazu beitragen kann, diese Kultur und dieses Musikalische und vielleicht auch Religiöse weiterzugeben, dann mache ich das gerne.
Kleine Anmerkung vom Moderator. Sie sehen jetzt nicht das Blitzen und das Glänzen in seinen Augen. Die Begeisterung, also das Hundertprozentige, nehme ich dir das ab. Da fiel mir gerade noch ein, als du so berichtest von Gemeinsamkeiten. Ich habe im Schulorchester mal Geige gespielt. Ich glaube, es war die dritte Geige sogar. Ich habe stundenlang irgendwie zwei Töne geübt, um mitspielen zu können. Und ein Lehrer musste auch mal eine Geige stimmen. Aber dieses Gefühl, dass ich Bestandteil eines Orchesters war, was etwas aufgeführt hat, ich war Tage vorher sowas von aufgeregt, obwohl ich nur zwei Töne zu spielen hatte. Aber dieses, und das ist, jetzt kommen wir jetzt zu den gesellschaftlichen Auswirkungen auch, dieses Teil eines großen Ganzen zu sein, ohne immer vorne zu stehen. Und ich unterstütze deine Sichtweise von Dieter Bohlen und Konsorten mit diesen Superstars und Ähnlichen schon. Das mag ein anderes Genre sein, es hat auch seine Berechtigung, vollkommen okay. Ja. Aber ich würde sozusagen den Begriff Kunst jetzt nicht darauf unbedingt anwenden, das ist aber meine persönliche Ansicht. Aber dieses, kommen wieder zurück zu dem Zwei-Ton, dritte Geige spielen, dieses, obwohl ich vielleicht nicht der Beste dabei bin, aber dieses Gemeinschaftsgefühl, und ich glaube schon, dass das auch gesellschaftlich gerade aktueller denn je ist, jungen Menschen so ein Gemeinschaftsgefühl miteinander zu geben. Also du machst das quasi in Schulen, dann hier in deiner Arbeit. Jetzt habe ich gerade eine spontane Idee. Schreibst du auch irgendwas für Kinder? Komponierst du was für Kinder?
Also jetzt muss ich echt mal überlegen. Ich habe ja meist immer nur improvisiert. So richtig, dass ich dann was aufgeschrieben habe, habe ich nie gemacht. Bis auf, als ich hier nach Melle gekommen bin, das war dann aber für Jugendliche komponiert. Ja, es gibt die junge Bühne hier in Melle, also hier in der katholischen Kirchengemeinde. Die wird von unserem Pfarrer oder Pastor Michael Wehrmeier geleitet. Und irgendwann kam der mal auf mich zu und sagte, wir führen das Stück auf, der Talisman. Und wir wollen da so ein, zwei Stücke, wollen wir ein bisschen musikalisch gestalten. Und könntest du dir vorstellen, weil du machst ja ganz gerne hier so mit improvisieren und so, könntest du dir vorstellen, dazu was zu komponieren? Ich schreibe die Texte, sagte. So, ja gut, mach mal. Und dann hatte er mir Texte zukommen lassen. Ja, es wird doch ein drittes Stück noch. Und ich glaube, es waren im Prinzip nachher, waren es 9 Stücke, die ich dann komponiert habe. Michael hatte die Texte dazu geschrieben und die Jugendlichen dann quasi bei ihren Theateraufführungen, die haben also so eine ganze Woche, da ist die Kirche, neue Kirche dann umgestaltet mit Bühne und allem drum und dran, und ich glaube, dann haben die so 5 bis 7 Aufführungen, haben die dann gesungen. Ne? Wir haben das eingespielt im Tonstudio. Michael Schulte, unser Toningenieur, der hat das dann
Producer Remix
arrangiert, genau. Er hat dann, da hat er einfach die Materialien zu in so einem Tonstudio. Es kam dann ja alles vom Band im Prinzip. Ich habe mich da ganz oft mit ihm getroffen. Das war so klasse. Wir haben uns so oft getroffen. Das macht so Spaß mit dem, weil man mit dem sich einfach auch gut unterhalten kann und schaffen kann. Und dann haben wir das aufgenommen und als Playback, und dann haben die das wirklich jeden Abend, diese 9 Stücke gesungen. solistisch oder ein Stück war ein Duett, ein Stück war dabei, wo sie in verschiedenen Rollen gesungen haben. Und die werden aber zur Nacht der Kirchen nochmal aufgeführt, die Stücke, am 2. November. Falls das jemand mitkriegt.
Könntest du uns nochmal wieder, um einen kleinen Einspieler zu haben, so an diesen Kompositionen auditiv teilhaben lassen?
Gut, wir machen eine kurze Pause. Gut, dann spiele ich mal aus dem einen Stück. Ich hoffe, ich kriege das jetzt so hin.
Ja.
Ich glaube, 5 bis 6 Minuten.
Das okay. Jetzt mal. Danke. Und jetzt kommt die ultimative Herausforderung, das gleiche Stück oder dasselbe, man weiß es ja nicht, einfach mal jetzt im Stile eines anderen Komponisten.
Harmonische Fehler drin, weil es ja ein modernes Stück war, aber okay. Man hat es vielleicht so ein bisschen erkannt, in welche Richtung es gehen sollte. Würde ich jetzt, wenn ich es vorbereiten würde, gib mir eine Stunde, dann würde ich es dir im Mozart-Stile würde ich dir Konzert spielen.
Aber ich hatte dieses Bild sozusagen auch genau von dieser weiß gepuderten Perücke mit so einem leicht irren Blick. Genau. Nicht, dass du das so gespielt hast. Wunderbar. Aber wie gesagt, eine wunderbare Talent von dir, das quasi sofort zu spielen. Oh gut, wir sind bei der Kinder- und Jugendarbeit gewesen. Ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, die Eltern sind auch ein entscheidender Faktor dabei. Ja. Weil du hast ja ganz zu Anfang beschrieben, wie das bei dir war. Ein nicht so unbedingt musikaffines Elternhaus gehabt, die aber trotzdem, und das kann ich ja im Nachhinein sagen, eine wunderbare Einstellung hatten, sagen einfach, na gut, wenn wir das eine nicht können, dann probieren wir halt irgendwas anderes. So, das war dann einfach die Musik. Und dann diesen Freiraum zu geben, einfach mal, okay, die Erwartungshaltung, er soll mal der Ronaldo aus Melle werden, hat sie nicht erfüllt, dann zu sagen, na gut, dann wird er halt eben der Improvisateur aus Melle. Ich glaube, die Eltern sind da der entscheidende Faktor, dieses Unterstützen, das Kind ausprobieren lassen, was es denn nun ist. Und wenn es die Musik ist, auch welches Instrument. Weil ich komme sozusagen auch vom Dorf und da hieß nach dem Motto, ja, wir haben eine alte Posaune, dann lernst du halt Posaune. So. Und dann zu sagen, ja, vielleicht ist es ja ein Streichinstrument, vielleicht ist es ein Tasteninstrument. Also ich glaube, dem Elternhaus kommt da ein entscheidender Faktor zu. Was würdest du, ich meine, wir sind ja kein Erziehungsratgeber, aber wir tun mal so, wenn wir einer werden, was würdest du Eltern an die Hand geben, um diese musikalische und charakterliche Bildung zu fördern?
Ich würde Eltern, glaube ich, an die Hand geben, lassen Sie Ihr Kind doch einfach mal machen und ausprobieren. Ausprobieren, Improvisation. Und unterstützen Sie es dabei. Denn ganz oft, also gerade im musikalischen Bereich, ist natürlich, wenn du ein Instrument lernst. Das weiß jeder, der mal ein Instrument irgendwie angefangen hat zu lernen. Man setzt sich nicht da dran und kann innerhalb von 2 Stunden oder 2 Wochen alle meine Entchen spielen. Das dauert. Man muss ja erstmal wissen, wie funktioniert dieses Instrument? Wo sitzen denn die Töne? Und da ist ganz viel, dass die Kinder dann so ein bisschen, oh, ich kann das nicht, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Weil heutzutage sind wir ganz oft, wir drücken auf den Knopf und dann funktioniert es. Ja? Also wir müssen schon so ein bisschen Eigenleistung da reinbringen. Und da auch zu sagen, einfach zu unterstützen. So probier doch mal. Wenn du jetzt Klavier lernst oder Orgel, probier doch mal, ne, so, und jetzt guck mal, und das hast du jetzt schon, und Mensch, und es geht weiter, und jetzt kannst du nicht nur 3 Töne spielen, jetzt kannst du auch 4 spielen, also ganz blöd jetzt gesagt, ne, und jetzt kannst du 5 spielen, und jetzt kannst du schon ein erstes kleines Lied. Und das ist ganz wichtig, sobald man dieses erste kleine Lied kann, und wenn es wirklich nur Alle meine Entchen ist, dann ist das super, dann ist das gut. Und nicht, ja, das war jetzt aber nur Alle meine Entchen, man kann es mal Bach spielen. Ne? Also ein ganz kleines Lied erhält ja, mehr Herzen als teilweise eine ganze Symphonie, wo Emotion nicht dahinter steckt. So ähnlich hat es mal Franz von Assisi formuliert. Ich kann den Vers jetzt nicht auswendig. Aber da auch zu unterstützen und auch ne, dran zu halten. Gerade es gibt ja Instrumente beim Klavier oder bei der Orgel, merkt man das vielleicht nicht, wenn man 2-3 Tage mal nicht geübt hat. Dann ist auch okay. Wenn man Trompete 2-3 Tage nicht übt, dann sind die Muskeln in den Lippen sind wieder schlaff und dann muss man wieder von vorne anfangen. Und ich sage, habe auch immer, wenn ich Unterricht gegeben habe, ich habe gesagt, pass mal auf, ihr müsst nicht irgendwie, ich sage jetzt mal, 10 Stunden in der Woche üben. Am besten ist jeden Tag 10 Minuten. Dann prägt ihr euch das so ein, dann könnt ihr das nächste Woche. Setzt euch 5-10 Minuten dran, macht die Übung, spielt das Stück und dann ist gut. Was nichts bringt, ist, wenn man sagt, oh, morgen habe ich wieder Klavierunterricht, ich habe noch gar nicht geübt, ich setze mich jetzt mal eine Stunde dran. Das ist wieder vergessen. Und da einfach Mut zu machen, auch das ist ja im Prinzip etwas, ne, wir haben ja vorhin schon gesprochen, Talent, also sich mit etwas zu befassen, ja, zu ermutigen, befass dich doch mal damit, mach mit und probier es einfach aus. Und wenn du dann vielleicht, wenn man dann im halben Jahr sagt, ja, Geige spielen ist wirklich nichts für mich, dann probierst du es halt doch mal mit der Blockflöte oder der Trompete.
Dann auch den Mut zu haben, okay, dann war es nicht das Instrument, dann probier es anders.
Ja.
Also diese liebevolle Erwartungslosigkeit an die Entwicklung des Kindes zu stellen.
Genau. Und dem auch einzugestehen, es ist ein Instrument, es hat ganz viel, wir haben das vorhin schon besprochen, mit Emotionen zu tun, mit wir spielen gemeinsam, mit Sozialität, also sowas auch einzugestehen, zu sagen, dieser Bereich ist auch wichtig, wir brauchen von unserem Kind nicht nur Leistung sehen. Es kommt nicht nur auf Mathe, Deutsch, Englisch und Wirtschaftslehre und was weiß ich alles an. Es kommt auch auf sowas an. Diese Sozialität gehört dazu, die Emotionalität und. Ich glaube, das ist auch das, wo ich Eltern einfach ermutigen möchte, da die Freiräume zu geben. Denn auch Musik trägt eigentlich zu der Leistung in der Gesellschaft bei. Ne, du befasst dich mit gewissen Sachen. Du lernst gewisse Sachen. Also es ist ja nicht nur, dass man einfach stumpf auswendig lernt, sondern man lernt auch lernen. Wie kann ich mir denn jetzt so eine Folge, keine Ahnung, so eine Tonleiter beibringen oder wie kriege ich das denn eigentlich hin? Ja, es bringt dich zur Ruhe, was du eben schon sagtest. Also es macht auch ganz viel mit dir. Wenn du nur unter Strom stehst und ich muss das und dieses und jenes machen, dann hast du die Ruhe nicht, die du brauchst. Und da könnte man jetzt ganz viele Sachen aufschreiben und machen, warum Musik wichtig ist. Und ich würde einfach nur empfehlen, den Eltern empfehlen, lassen Sie es doch Ihr Kind machen. Einfach lass dein Kind frei sein und lass es diesen Entwicklungsschritt gehen. Und allein schon Konzentration, das ist so wie gerade, wenn man, ich sage jetzt mal ganz blöd, Vokabeln lernt und Mathe macht und keine Ahnung, was da noch irgendwie lernt. Man muss sich ja konzentrieren. Und das lernt man ganz oft auch einfach musizieren. Also Musik ist da wichtig und ich will da einfach nur ermutigen, wenn man jetzt vielleicht diese Leistung nicht sieht, die Leistung ist ja eigentlich da. Und einfach ermutigen, lasst es geschehen, liebe Eltern.
Auf die Gefahr hin, dass ich das nicht zerquatsche, würde ich das so stehen lassen. Und würde ich bitten, sozusagen noch zum Abschluss nochmal in die Tasten zu gehen. Spiele, was du möchtest, vielleicht dein Lieblingsstück oder ähnliches, sodass wir das ausklingen. Ich möchte dann auch nichts mehr dazu sagen. Deshalb erstmal einen ganz herzlichen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns hast teilhaben lassen an deiner Leidenschaft, an deinem Funken, ich sehe es ja in den Augen, an der funkelnden Begeisterung für das Thema Musik. Wünsche dir natürlich auch gerade mit der Jugend- und Kinderarbeit alles Gute, viel Erfolg und freue mich noch auf wunderbare Konzerte mit dir. Herzlichen Dank, Daniel.
Ja, danke dir. Vielen Dank.
Dann bitte nochmal.
Jawohl.
Wenn Sie Fragen haben, Themen, die Sie schon lange quälen oder mit Ihrer Stimme eine Soundsnack-Folge bereichern möchten, melden Sie sich gerne bei mir. Entweder unter senior@christoph-michalski.de oder Sie finden meine Handynummer auf christoph-michalski.de. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge die Lauscher auf Empfang stellen. Bis dahin, Konflikte sind sexy. Ja, sowas von.